wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin und servus alle Zuhörer draußen.
Guten Morgen Fabian, moin, grüße moin. Dich. Moin moin.
Heute mal so. Früh. Am Start.
Mal sehr früh am Start, gerade aus dem Schlummerland erwacht. Schon erwartet mich der Fabian auf der anderen Seite des Monitors. Ja. Freudig, heute mal über Gitarre zu reden. Wo, welch Wunder, yes. Welch Wunder. Wir reden heute mal über Gitarristen. Haben uns nämlich eine kleine Liste ausgesucht, jeder für sich selber. So 5 Stück von Gitarristen, wo wir sagen, hey, irgendwie über die würden wir wünschen, dass man da ein bisschen mehr über die spricht, dass die mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. So Underdog-Gitarristen, Underground-Leute, die wir besonders mögen, die vielleicht nicht jedem bekannt sind, wo wir denken, hey, wir wollen diese Plattform mal nutzen, um die ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Vor allem, wenn ihr lieben Zuhörer da draußen auch sehr interessiert daran seid, mal neuen Input zu haben und neue Gitarristen mal kennenzulernen in allen möglichen Bereichen. Denn von uns gibt es für diese Gitarristen ausdrücklich eine Empfehlung. Checkt die mal aus.
Absolut.
Okay, Fabian, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dir. Sag ja. doch mal, nimm doch mal einen aus deiner Liste. Sind die irgendwie, das muss ich vorher fragen, sind die ja. irgendwie so wie in so einer Rangliste, dass Platz 1 ist besonders Willen, toll nee. Und Platz 5 nee. Ist ziemlich, oder
semi
ist
geil und nein, das geht ja gar nicht. Nee. Das Problem ist halt überhaupt, 5 zu finden, also 5 zu finden ist überhaupt kein Problem, es ist eher das Problem, ja. von den 500 5 zu finden, ne? Wo man sagt, ja, genau. okay, darüber wird vielleicht zu wenig geredet. Und ich habe jetzt extra so ein bisschen geschaut, einfach die Leute, die ich gerne höre, die ich so verfolgt habe. Mhm. Und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen zu nennen, die wir eh schon wahrscheinlich 100.000 Mal genannt haben. Aber mhm. die kommen wahrscheinlich auch drin vor. Weil es sind ja nur 5, man muss sich ja immer limitieren. Ne?
Ja, das genau.
Das ist halt echt schwierig.
Genau, das ist schon sehr schwer.
Ja. Ich bin auch gespannt auf deine, oder ob wir Überschneidungen haben. Mhm. Schauen wir mal.
Gucken wir mal.
Sehr, sehr gespannt, ja.
Ja, dann also, leg mal los.
Ja, also meine Nummer 1, die ich ausgewählt habe, ist jetzt nicht unbedingt die Nummer 1, also die sind alle eigentlich Nummer 1 auf ihre Art und Weise, ist Josh Smith. Ist jetzt nicht super unbekannt, weil wir haben ja gesagt, wir reden über Leute, die ein bisschen mehr im Vordergrund stehen sollten. Aber ich denke, gerade sich jemand.
Kennt der ein oder andere hier im Podcast, der jetzt vor allem die neu zur Gitarre dazugekommen sind und jetzt erstmal vielleicht nur Slash und Kirk Hammett und Eric Clapton kennen, die hier jetzt auch nochmal ein bisschen moderneren Touch bekommen, das Empfehlungen
Absolut.
Bekommen. Genau.
Und ich finde gerade so jemand wie Josh Smith hat so verdient, mehr im Vordergrund zu stehen. Ich meine, er hat mittlerweile auch so ein bisschen Popularität aufgebaut. Er ist jetzt auch bei Ibanez. Das kickt ihn natürlich auch noch mal so ein bisschen nach vorne. Er hat viel mit Joe Bonamassa gemacht, der ihn auch sehr gekickt hat, dass er so ein bisschen mehr Reichweite erlangt.
Mhm. Was macht er denn für Musik? Fangen wir doch mal damit an.
Ja, das ist klassischer Blues. Würde ich sagen. Aber allerdings auch mit vielen Einflüssen. Also er kann auch sehr jazzig und sehr country-lastig klingen. Und das mag ich halt bei ihm. Er ist sehr vielseitig, trotzdem sehr unique. Also man hört den echt sofort raus. Mhm. Wenn da irgendwas läuft von ihm, der hat so einen eigenständigen Ton. Auch natürlich seine eigenständige Spielweise. Und equipmentmäßig fährt er so eher die Vintage-Schiene. Ist eher so ein Purist, was den Sound angeht. Und das gefällt mir halt besonders gut, weil er halt so charaktervoll spielt und halt auch sehr gut über die Changes spielt. Das ist halt nochmal, was es auch ein bisschen besonders macht. Das ist nicht der klassische, sage ich mal, Stevie Ray Vaughan Jünger, der versucht, genau wie Stevie Ray Vaughan zu klingen, ne, und seine Blues-Klischees bedient, sondern Josh Smith bringt das nochmal auf eine andere Ebene, finde ich. Das ist cool. Technisch auch sehr anspruchsvoll, macht super geile Sachen auch mit Hybrid-Picking und wie gesagt, super geil über die Changes, wie er da spielt. Sehr ausdrucksstark. Und auch ein absoluter Live-Player. Ne? Der spielt sich den Arsch ab. Der ist ständig unterwegs und hat auch so angefangen. Ich meine, er hat so mit 14 Jahren angefangen, live zu spielen auf Blues-Festivals. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Also sehr früh angetan, Gitarre zu spielen. Ist Jahrgang 79. Und ist seitdem eigentlich ständig on the road und versucht sich da so, auf Deutsch gesagt, den Arsch abzuspielen, um noch mehr Anerkennung zu bekommen. Ne? Und,
ja, klar.
Popularität. Das ist so einer meiner Entdeckungen, ist noch gar nicht so lange her, dass ich
ihn entdeckt habe. Weißt du noch, wie du ihn entdeckt hast?
Ja, das überlege ich gerade.
Das erste Mal oder so?
Ja, das ist bestimmt
schon. Dein erstes Mal mit Josh Smith.
Genau. Das war so, ja, bestimmt 7, 8 Jahre oder so.
Ach, doch so lang?
Ah, okay, ja, doch, doch. Ich habe den schon länger auf dem Schirm. Und dann, als er natürlich noch populärer geworden ist, so aus dem Underground, habe ich ihn natürlich noch mehr verfolgt. Und hat er super viel auch bei YouTube gemacht. Demos auch. Am Anfang hat er sehr viel Demos gemacht. Und die fand ich immer schon sehr beeindruckend. Da habe ich auch immer wieder gemerkt, wie sehr der Gitarrist die Rolle spielt und nicht das Gear. Wie viele dann immer denken, ja, ich brauche das und dies und jenes. Ja, man merkt halt einfach, da ist eine Substanz hinter. Ne? Das ist alles tierisch, was der macht. Und wenn jemand Josh Smith noch nicht viel gehört hat, ich bin immer ein Freund davon, mir Live-Clips anzuschauen. Ne? Weil da merke ich eigentlich immer so die größte Qualität bei den Spielern, so in dem Genre auch besonders. Ne? Und da gibt es schon so einige. Es gibt zum Beispiel ein komplettes Live-Video, glaube ich, aus Hannover oder so, in irgendeinem kleinen Club als Trio. Und da hört man richtig gut, was für ein geiler Bandplayer der ist. Der singt auch. Gesang ist so ein bisschen bluesy halt, ist jetzt keine besondere Stimme, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber macht seinen Job und es klingt gut und es passt zum Genre. Und ja, super geil. Ist auch ein tierischer Session-Player, hat ein eigenes Studio und nimmt dort Sachen auf von anderen Leuten.
Das hat auch irgendeinen Namen, ne, das Studio.
Ja, Flat Five heißt das.
Flat Five.
Genau, das ist Flat Five.
Genau. Also, weil ich glaube, es ist seine Signature-Gitarre. Das ist ja das, wir
ja immer, genau.
Das heißt auch Flat Five.
Exakt.
Nach dem Studio.
Genau.
Und da finde ich das auch interessant, eben auch, weil du gesagt hast, Tess, sehr puristisch, aber wenn man dann erstmal hört, aber dann spielt er bei Ibanez, wo man vielleicht erstmal im Kopf hat, die Jams und die RGs und eher genau. Die 80s Metal klampfen, aber er spielt da ja eine Abwandlung der AZ, die ja sehr nah an der Telecaster
genau.
ist.
Genau, der hat vorher Chapin Guitars gehabt, das war so ein Custom Builder, der halt Telecaster, sage ich mal, gebaut hat, so im Style. Und das ist auch so das, womit man ihn am meisten verbindet. Er hat früher viel angefangen mit Strat, hat sehr viel Strat gespielt und ist aber jetzt so, ich sag mal, die meiste Zeit auf der Telecaster unterwegs. Spielt natürlich auch Les Paul und sich andere Sachen, aber ich glaube, so die Tele ist so sein Sound. Auch das merkt man auch, da fühlt er sich am wohlsten und ja, damit verbindet man ihn auch. Ne? Das ist so ganz typisch und spielt auch extrem dicke Saiten, spielt 13er Saiten. Ne? Ja, und das im Standard-Tuning.
Hat große Hände, ne?
Ja, der hat große Hände, ist ja ein kräftiger
starke
Kerl.
Starke Hände, ja.
Ach, große, stimmt das nicht? Große, starke Hände. Unendliche Geschichte. Genau, und ja, also ich finde es einfach immer wieder faszinierend, was von ihm zu sehen. Und zu
weißt hören. Du, ob es eine Live-Platte von ihm auch gibt? So auf Spotify oder so, für die Leute, die jetzt eher mal auf der Fahrt ganz gerne sich komplett was von anhören wollen?
Live-Platte, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ne? Also oder ich kenne jetzt die YouTube-Clips, er hat natürlich ein paar Alben rausgebracht. Ne? Erste um 1995, dann 97 noch ein Album. Ja, der ist schon, also wie gesagt, schon sehr, sehr lange unterwegs. Und 2015 Over Your Head und dann hat er immer mal wieder was rausgebracht. Und da lohnt es sich einfach mal zu schauen. Die Sachen sind, wie gesagt, bei Spotify oder bei YouTube. Ja, kann man bestimmt auch auf der Seite von ihm das ein oder andere Album erwerben, um den Künstler auch ein bisschen zu unterstützen.
Ja. Nee, ist sehr interessant. Also auch ein Gitarrist, der mir erst vor kurzem tatsächlich so richtig in Erscheinung getreten ist, so in den letzten 1, 2 Jahren. Hauptsächlich durch das Video, was er mit Martin Miller gemacht hat. Da war ja einmal zu Gast bei der Martin Miller Session Band. Und da haben die zusammen 2, 3 Videos gedreht. Und Martin hat hier im Podcast auch schon mal erzählt von der Fahrt von, ich glaube, das war dann halt eben Leipzig nach Frankfurt zum Flughafen, wo die sich sehr, 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 sehr intensiv über Harmonie etc. ausgelassen haben und wo Martin erzählt hat, dass sehr, sehr viel Wissen, was sowas angeht, auch in ihm steckt.
Absolut, ja, absolut. Wie gesagt, er hat auch diese ganzen Jazz-Standards und der übt ja auch wie ein Schwein. Ne? Der ist immer dran und das merkt man auch, ne? Wenn du ihm zuhörst. Da findet immer irgendeine Entwicklung statt, ne? Immer wieder.
Das ist schön, ja. Das ist sehr cool.
Definitiv. Also a hardworking musician, wie man so schön sagt. Der ruht sich keinesfalls auf seinen Perlen aus.
Ja. Gut, Josh Smith, Nummer 1, genau, war schon mal die erste Empfehlung, die ihr euch gerne geben könnt. Gut, kommen wir mal zu mir.
Yes.
Mein erster ist so, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil zu dem, in allen Bereichen zu dem, was Josh Smith ist. Es ist der absolute Bedroom-Player. Ich glaube, er hat in seinem Leben bisher jetzt 2 oder 3 Gigs gespielt, zumindest
macht
von denen man weiß.
Ja.
Sein Künstlername ist Baxty, geschrieben B-A-X-T-Y. Mhm. Und sein richtiger Name ist Sebastian Moriana. Chilene ist der, glaube ich.
Ah, cool.
Also aus dem südamerikanischen Kontinent kommt er, oder Peruaner. Und ist so ein klassischer Instagram-Player. Also von dem gibt's halt nur Videos auf Instagram. Der hat bis jetzt eine Single rausgebracht auf Spotify. Was macht er für Musik? Es ist moderner, technischer, progressiver Shred.
Cool.
Auf einem nächsten Level. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, ich habe ja als jahrelanger Shred-Fan auch irgendwie schon alles mal gesehen. Warum tut mich so ein 20-jähriger Bubeli, weil er ist gerade mal Anfang 20.
Das war noch nicht
warum tut mich das nichtsdestotrotz so faszinieren und so verblüffen? Naja, weil die Clips, die er postet auf Instagram, sind natürlich jetzt keine Songs oder so, aber alles sind so halt Licks und kleinere Ausschnitte von Passagen, die er halt immer mal spielt. Das ist die Lines und die Licks, das ist so modern, das ist so interessant von der Struktur her,
also hebt
von
sich ab
wie
von
das aufgebaut ist. Ja, es ist halt nochmal Next Level. Hm. Das ist wirklich die nächste Generation. Das ist jemand, der, ich glaube, der hat bestimmt mit 10 angefangen und hat dann 10 Jahre lang so die klassische Shred-Schiene, die Petrucci-Schiene etc. das alles aufgefressen und erweitert das jetzt aufs nächste Level.
Geil.
Gar nicht mal so sehr, dass er jetzt wie ein Tosener Basi oder so neue Technik mit reinbringt, die Technik an und für sich sind alles auch Basic Techniken, Picking, Sweeping.
Aber halt High Level.
Aber High Level, die Linien sind deutlich komplexer. Mhm. Er ist bekannt für extrem weite Stretches.
Oh, hat er große Hände oder?
Nee, gar nicht mal. Würde ich jetzt nicht so behaupten.
Da haben wir wieder den Beweis. So, man braucht keine großen Finger.
Nee, du brauchst keine großen Hände.
Ja, gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ihr habt kleine Finger.
Ja, nee, das hat viel mit Handhaltung zu tun und auch mit Training natürlich. Du musst auch erstmal eine gewisse Ausdauer darauf aufbauen, in diesen Stretches so lang, so schnell spielen zu können. Mhm. Aber ja, das ist, was mich da halt vor allem verblüfft ist, dass der Typ halt einfach jeden Tag irgendein neues krasses Lick postet.
Oh, okay.
Wirklich jeden Tag, wie eine Fließbandmaschine. Licks, wo auch ich eine Woche oder 2 Wochen üben bräuchte, damit ich die irgendwie auf dem Level spielen kann, haut der täglich raus. Klar, okay, das passiert natürlich viel auch auf den Dingen, die, also wiederholen sich auch oft Dinge und irgendwelche Lines, das ist natürlich klar. Aber dennoch, ich finde diese Quantität, die einfach mit dabei ist, mit dieser Qualität, das ist einfach unglaublich, ja, weil das eben nichts gehuddelt ist. Das ist technisch sehr, sehr, sehr präzise und ich liebe es jeden Tag einfach reinzugucken und zu schauen, okay, was spielt er als nächstes? Das hat mich total verblüfft. Er tut auch auf Instagram die Tabs davon veröffentlichen.
Okay.
Das heißt, wenn man sich das auch mal ein bisschen anschauen möchte, was ich auch rate, also auch wenn etwas viel zu hart und viel zu schwer klingt im ersten Moment, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ihr euch das angucken könnt, macht das mal.
Immer.
Da kann man viel von draus lernen, auch wenn es natürlich nur auf 20% der Geschwindigkeit
ist. Ja, egal, aber selbst wenn du ein nettes Arpeggio Index oder eine neue Sequenz oder so, ist das super.
Genau.
Darum
geht's. Genau. Und einfach diese Präzision ist etwas, was mich dann so fasziniert, dass ich danach hingehe und sage, hey, ich übe jetzt auch nochmal, weil
das inspiriert, ne?
Ja, sowas genau. Inspiriert hart, weil du auch nochmal erkennst, wie geil es klingt, wenn es noch ein Level präziser ist, so, wenn es noch ein Ticken krasser ist. Und ich denke mir dann, so will ich das auch, dass meine Licks so klingen. Und dann setze ich mich halt hin.
Hattest du mal Kontakt zu ihm oder so?
Ja, sogar sehr relativ viel. Aufgrund von einem anderen lustigen Zufall. Aber also, einmal habe ich ein YouTube-Video über ihn gemacht.
Ja, stimmt, daran erinnere ich mich, genau.
Das fand er ganz cool und da sind wir mehr und mehr in Kontakt gekommen, haben auch ein bisschen hier und da geschrieben, werfen uns immer gegenseitig Komplimente zu und aktuell zocken wir miteinander.
Ach, ist ja geil. Was zockt er denn?
Weil ich gemerkt habe, dass er das Main-Game, was ich halt immer zocke, namens PUBG, ganz lustiger Zufall, war ich irgendwann auf der Instagram-Seite so von dem krassesten PUBG-Spieler, den es da aktuell gibt. Der heißt Tiggleton, der ist auch so ein Anfang 20-Typ, Ultramaschine, was dieses Game angeht. Alter, okay. Der kann schießen, der kann ballern, halt die Witzka. So, und er hat mal eine Story gepostet, mit Megadeth drin. Irgendwie mit seiner Katze und hört Megadeth und hat halt irgendwas mit Megadeth geschrieben, aber ja, hat Megadeth falsch geschrieben. Da habe ich ihn darauf hingewiesen, oh, so, hey, Bro, ich liebe dich für deine Gaming-Skills, aber Megadeth schreibt man mit E-T-H, nicht E-A-T-H, mein Freund. So. Und er so, ja, oh, sorry, sorry, bla, bla, bla. Und dann bin ich auf das Profil von ihm gegangen und habe gesehen, what, Baxty folgt dem? So, und dann habe ich ihm Baxty geschrieben, hey, do you play PUBG? Und er so, yes, I do. Und dann haben wir uns da verknüpft und sind seitdem mehr schlecht als recht miteinander zockt, weil halt die Internetverbindung, wenn man mit jemandem zockt, der in Südamerika wohnt, das ist alles nicht so easy, aber macht ganz viel Spaß und leider ist er dort auch in diesem Game, in diesem Bereich des Lebens 100-mal geiler als ich.
Eieiei.
Carried mich durch jedes Game und rettet mir immer den Arsch.
Man kann von diesen Leuten immer lernen, ist gut.
Ja, genau. Und auch auf der Gitarre, wie gesagt. Und es hat auch jemand, der übt extremst viel, der ist da immer dabei, die Präzision auch so zu erhöhen. Und ich finde es halt schön, dass er jetzt auch hingeht und noch mehr Musik schreibt. Das hat mir Jordan Rudess mal gesagt, dass Jordan Rudess sich sehr wünscht, dass er noch mehr Musik schreiben würde, der Baxty, weil die sich auch gut kennen. Und ja, das macht er jetzt. Er hat letzte Woche seine erste Single rausgehauen. Die gibt's auch auf Spotify zu hören. Event Horizon. Moderner, progressiver Shred. Sehr schön von den Harmonien, sehr modern. Also so diese übermäßigen Klänge, diese Major-Kreuz-5-Klänge, die genauso wunderschön klingen wie das Gebelle, was gerade bei Fabian im Hintergrund
steht. Ich habe extra, ich mache den Rekord so lange aus. Erzähl weiter. Hier ist Action vor der Tür.
Da ist Action. Ja, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, auf Instagram heißt er Baxty, da ist es so seine Hauptpräsenz, aber auch mal auf Spotify gucken, B-A-X-T-Y. Cooler Typ, cooler junger Typ, den man da echt gut supporten kann und aktuell so einer, der die Szene, was das technische Spiel angeht, nochmal komplett aufräumt.
Sehr geil.
Das ist meine Nummer 1.
Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Unbedingt. Ich meine, ich hätte auch schon mal was von ihm gesehen.
Bestimmt.
Aber, ja, mit Sicherheit. Aber wie das so ist, ich versuche da momentan auch ganz bewusst so ein bisschen die Scheuklappen aufzusetzen. Deswegen fiel mir das jetzt auch ein bisschen schwer, so zu recherchieren. Ich meine, gut, man hat immer so seine Player im Kopf. Ich hätte auch gerne dann irgendwie geguckt nach jüngeren Playern, die wirklich noch sehr unbekannt sind. Aber da mein Fokus gerade so ein bisschen anders geschiftet ist, wie man so schön sagt, habe ich mich jetzt erstmal so darauf beruht.
Mhm. Ne? Ja.
Okay, genau. Nehmen wir meine Nummer 2. Das ist der liebe Chris Buck. Weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
Na klar, ja.
Ja, bestimmt auch von diesem Live-Gig von Martin Miller. Ne?
Martin, genau, ja.
Ja, ich habe den schon etwas länger auf dem Schirm. Schüler hat mich mal darauf aufmerksam gemacht. Boah, du musst dir unbedingt mal Chris Buck anhören. Und wie das so ist, jeder Schüler hat dann immer Vorschläge. Und dann denkst du, ja, komm, nicht schon wieder einen neuen Gitarristen. Ey, ich keine Lust mir ständig irgendwas Neues reinzuziehen. Ne? Erstmal selber ein bisschen üben und so weiter. Egal. Auf jeden Fall habe ich den dann so ein bisschen gestalkt und geguckt, was der so macht bei YouTube, Instagram und so. Und war dann auch so nach den ersten 5 Sekunden oder 10 Sekunden war ich dann auch drin. Ne? Mhm. Was ich an Chris Buck so mag, ist, dass er halt unfassbar dynamisch, musikalisch und wirklich jede Nuance rauskitzelt. Er spielt sehr viel mit den Fingern, das gefällt mir bei ihm am besten. Spielt auch super schön die Chord-Changes aus, macht sehr viel mit Arpeggios, mit Umkehrungen und sehr songdienlich auch. Hat auch damit was zu tun, dass er halt auch immer mit Bands unterwegs war. Also auch ein totaler Live-Player, der allerdings auch sehr viel Demos gemacht hat für, ich glaube, für alles. Für Fender, für Yamaha, für Line 6 und im Grunde genommen Ernie Ball, eigentlich alle Großen. Ne? Mhm. Und es gibt auch viele Große, zum Beispiel Slash sagte auch irgendwie, this is a fucking awesome Guitar Player. Ich meine, es ist ja nett, wenn das auch jemand, so ein Prominenter, den dann auch auf dem Schirm hat.
Ja, ja, ne? Klar. Es kickt und, ja auch einen. Ja,
ja, absolut, absolut. Und vor allen Dingen, der ist auch noch gar nicht so alt. Ne? Lass den mal so, na, so 35 oder so sein. Wenn überhaupt. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube 32 ungefähr um den Dreh.
Gar nicht so alt. Das ist schon super alt.
Ach, das ist noch so super alt, jung.
Mit Anfang 30.
Ja, gut. Ich bin 42, da sieht die Welt schon anders aus. Ja, aber auf jeden Fall, ich meine, er ist auch Yamaha Endorser und spielt da ganz viel diese Single-Cut-Modelle da.
Stimmt, ja.
Und ja, kürzlich wieder gesehen mit Martin Miller auf der Bühne. Da auch unfassbar gespielt. Ist halt jemand, der auch sehr intuitiv improvisiert, ne? Und sehr im Moment auch ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Also es wirkt überhaupt nicht irgendwie vorher ausgedacht oder konstruiert oder sonst wie. Da ist immer sehr, sehr, sehr viel Expression und Flow in seinem Spiel. Ne? Mhm. Kann natürlich auch mal in die Hose gehen, ganz klar. Aber ich glaube, das ist auch jemand, der gerne mal ein Risiko eingeht. Der sich denkt, fuck it, ich mach das jetzt einfach. Und das macht ihn dann auch daraus lernt man ja dann auch. Ne?
Ja, genau.
Also echt cooler Typ, super nett auch und kann man verfolgen bei Instagram, bei YouTube. Hat jetzt auch irgendwie ein Album rausgebracht mit Cardinal Black, das ist wohl die Band von ihm. Mhm. Und ist im Grunde genommen Blues, Soul, Rock, würde ich mal so sagen, mit Vocals auch, er singt auch. Und ich finde es auch ein sehr emotionaler Spieler. Ne? Der kann so den Vibe gut einfangen für die jeweilige Stimmung.
Hat der schon, ah, du hast gerade gesagt, mit seiner Band hat der Alben draußen.
Ja, ja, der hat auch vorher noch andere Projekte gehabt, aber dieses Cardinal Black ist wohl jetzt seit Januar draußen. So sein neuestes Werk. Mhm. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ne? Es gibt auch dieses The Band Buck and Evans Quartett. Damit ist er auch unterwegs, auch einer seiner Bands. Das ist auch jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist.
Weißt du noch, wie du das erste Mal auf ihn gestoßen bist?
Wann das wie gesagt, so war? Durch den Schüler,
Martin?
Der mir das...
Hatte ich den Schüler?
Irgendein Schüler hatte mir das mal erzählt. Er muss unbedingt mal Chris Buck anhören und so. Weil wir auch so das Thema Umkehrung hatten und da habe ich ihm so ein paar Umkehrlicks vorgespielt und das hat ihn dann so ein bisschen an Chris Buck erinnert, so von der Idee, von den Umkehrungen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist interessant, ziehe ich mir mal rein. Und war dann direkt Feuer und Flamme. Ja, da ist so, jeder Ton hat so eine Magie in seinem Spiel. Es erinnert mich so ein bisschen an eine andere Form von Matthias Asato. Mhm. Aber halt ein bisschen anders, in so einem eigenen Style. Ich würde sagen, so ein bisschen oldschooliger.
Ja, ich hätte auch jetzt gesagt, von dem, was ich gehört habe, noch ein bisschen, noch ein Ticken mehr Expression.
Absolut, so. Ja, genau. Dafür ein bisschen weniger Technik, zumindest was ich jetzt gehört habe. Halt eine andere Technik. Jetzt nicht so eine, jetzt nicht irgendwie besonderes Picking oder Legato-Technik. Vorsichtig, das immer zu sagen, weil man hat ja nicht alles von ihm gehört. Aber das, was man von ihm so hört, ist tatsächlich mehr so dieser Fingerstyle, der die meisten so catcht.
Ich glaube, der spielt auch hauptsächlich mit Fingern, ne?
Ja, hauptsächlich, ja.
Genau. Cool. Chris Buck hieß er, ne?
Chris Buck, genau.
Chris Buck. Wie wird denn Buck geschrieben?
B-U-C-K.
B-U-C-K. Genau.
Chris, also, auf die Bucketlist Chris Buck hören.
Dafür ist es noch zu früh am Morgen, Fabian.
Ja, ja, was ist denn mit deiner Nummer 2?
Meine Nummer 2 geht es auch ein bisschen mehr in den Jazz-Bereich tatsächlich, in den modernen Jazz-Bereich. Und zwar gibt es einen Gitarristen, einen österreichischen Gitarristen namens Alexander Jung. Alex Jung.
Schon mal gehört, ja.
Ja, ich bin damals auf ihn gestoßen, weil sein Bruder, dessen Name mir gerade entfallen ist, sein Bruder spielt nämlich Bass und der spielt in der Martin Grubinger Band. Martin Grubinger ist so ein, ich glaube, auch österreichischer Perkussionist, der halt viel klassisch gespielt hat, klassische Musik gemacht hat, klassisches Percussion. Also gar nicht groß viel mit Jazz, sondern ist halt mehr dafür bekannt, dass er in den Opern und in den Theaterhäusern der Welt mit einem großen Orchester spielt, aber halt in Bezug oder halt mit Fokus auf Perkussion. Hm. Genau, und in dieser großen Orchesterband spielt halt Sebastian Lahnzahl, bei dem ich darauf zugestoßen bin, von Obscura, Band, auf die ich auch heute noch zu sprechen kommen werde. Und eben der Bruder von Alex Jung, über diesen Bassisten bin ich dann auf Alex Jung gestoßen. Alex Jung hat auch mit seinem Bruder und mit Sebastian Lahnzahl zusammen ein Trio. Die haben damit auch schon Alben aufgenommen. So ein sehr schönes Jazz-Trio. Album, Jazz-Trio-Musik, da muss man immer wissen, wenn Gitarrentrios sind, gerade so im Jazz-Bereich mit Kontrabass, mit Schlagzeug und mit einer Jazz-Gitarre, dann ist das immer sehr zurückhaltend. So, da können die Gitarristen oder die Musik ist, das ist jetzt keine pompöse Musik, das ist keine wirklich krass laut oder energiereiche Musik, das ist immer sehr gechillt und zurückhaltend. Und ich finde, gerade in diesem Kontext macht der Alex Jung dennoch sehr, sehr interessantes sehr interessante Gitarrenarbeit da rein, weil er sehr modern spielt. Mm. Er ist auch sehr bekannt dafür, dass er auf Instagram oder auch auf YouTube etc. viele Lessons veröffentlicht, viele Etüden und Licks, wo er dann halt gerade coole Arpeggios ausspielt, cool mit Harmonien rumspielt, eben mit diesen erweiterten Harmonien, die man im Jazz hat, also zum Beispiel viel mit den Arpeggios aus einem melodisch-Molltonleiter spielt und solche geil. Geschichten. So die vier Klänge, die daraus kommen.
Jetzt, ich erinnere mich, wo ich den auch schon mal gehört habe. Es gibt ja diese Soundslice-Seite, hatte ich
genau, und auf Soundslice
hat er ganz viele geile ganz Sachen. Oh ja.
Genau. Mhm. Wenn man dort sich da mal ein bisschen weiterbilden möchte, was so in modernem Jazz abgeht, dann kann man sich das auf alle Fälle angucken. Das sind sehr, 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 sehr coole Konzepte, die dabei sind. Sehr coole auch technische Übungen, so für die linke und für die rechte Hand, weil die Arpeggios, die er spielt, das ist schon sehr komplex. Komplex ist auch immer so ein dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, für mich zum Beispiel sehr neu. Da sind sehr viele Shapes dabei, die noch relativ neu für mich waren, wo ich immer wieder was Neues entdecken konnte und halt eben auch cool klingen. Das ist so, ich sag mal so, das ist manchmal ist das so das, was der Martin macht. Der Martin spielt ja viel diese Dreiklänge, diese Grundton, Quinte, Terz-Dreiklänge, die ja voll viel von Steve Morse inspiriert sind. Mhm. Dieses Prinzip nochmal aufs nächste Level gebracht.
Ja, genau.
Quasi so. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Er macht mir auch einen super, super netten, sympathischen Eindruck. Ich hatte hier und da mal ein bisschen Kontakt mit ihm. Ah. Mal unter ein paar Kommentaren bei Instagram und so weiter und so fort. Ich glaube, er findet das auch ganz cool, was ich mache. Es klingt so ein bisschen heraus, wenn er manchmal was schreibt. Und wirklich ein sehr, 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 sehr cooler Gitarrist. Sehr modern. Wie gesagt, wenn man mal ein bisschen Bock hat auf entspannteren, chilligeren Jazz, Gitarrentrio, wie gesagt, das ist halt sehr, ich sag mal, sehr introvertiert ist die Musik, die da gemacht wird. Das ist jetzt nichts, was du als Rockstar auf einer großen Bühne irgendwie erleben würdest.
Dafür ist das ja auch nicht die Musik dafür, ne?
Nö, der Ausdruck ist in so einer Musikrichtung auf eine andere Art und Weise. Der ist
absolut
deutlich, deutlich subtiler. Nichts so mit dem Hammer ins Gesicht. Da muss man sich manchmal ein bisschen reinhören. Hat bei mir auch sehr lange gedauert, weil mir gerade bei dieser Musik schnell die Energie fehlt, also da musst du auch in the mood dafür sein, sagt man auch immer so schön. Das ist dann bei mir immer so ein schöner Herbsttag, wenn es immer noch warm ist, aber so langsam es abkühlt, die Blätter kriegen so eine rote Farbe und du sitzt in deinem Kaschmir-Pulli Autumn in deiner Lee. Suite. Ja, genau. Mit einem Bourbon in der Hand und hörst Jazz-Trio. So Herbsttage sind für mich immer entspannte, introvertierte Jazz-Tage, wo es dann oft sowas zu hören gibt. Und da kann ich das sehr, sehr empfehlen, weil dort auch die Schlagzeugleistung von Sebastian Lanzer, der ja eigentlich als extremer Death-Metal-Gitarrist, Death-Metal-Schlagzeuger bekannt ist.
Ich wollte gerade sagen, spielt jetzt auch Gitarre? Hilfe! Nee.
eigentlich ein extremst technischer Death-Metal-Schlagzeuger, der aber dort auch zeigt, wie geil er introvertierten Jazz spielen kann. Alex Jung heißt die Band, wegen seinem Bruder, dessen Vornamen ich gerade einfach nicht komme, Matthias Jung, Christoph Jung, das ist irgendein deutscher Name, aber kann ich nur empfehlen, ist auch noch recht junger Typ, die müssten jetzt auch so Ende 30 sein, glaube ich, und ja. Wenn man mal ein bisschen modernen Jazz oder ein bisschen abchecken will, was es so Neues im Jazz gibt, there you go, Alexander Jung auf Instagram folgen und gib dem Herrn ein Like. Genauso wie wahrscheinlich dem nächsten Herren vom Fabian. Fabian, wen hast du als nächstes?
Yes, als nächstes habe ich gewählt Andy Wood. Sollte uns beiden relativ oder wahrscheinlich auch vielen auch sehr, sehr bekannt sein. Falls nicht, bitte unbedingt hören. Andy Wood ist im Grunde genommen ich würde sagen, Country, Rock, Jazz, Fusion, so diese Abteilung. Mhm. Was halt super interessant ist, dass die Gitarre gar nicht so sein primär erstes Instrument war, sondern das ist eigentlich so ein kleiner Mandolinengott.
Ja.
Der hat damals auch schon mit 12, 13 oder 14, auf jeden Fall in seinen Early Teens, wie man so schön sagt, Wettbewerbe gewonnen und unfassbare Picking-Technik auch auf der Mandoline hingelegt und auch super schön gespielt. Ist da ja auch sehr traditionell. Ich glaube, er ist aus Nashville, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall die Ecke, Bluegrass, mit diesen Dingen hat er halt angefangen. Er hat, glaube ich, mit der akustischen Gitarre weitergemacht. Und dann hat er halt irgendwann die ganzen High Gainer gehört, Steve Morse und Satriani und so weiter und so fort. Ja, und da hat sich gedacht, warum klingt das auf der Mandoline nicht so gut? Ich will das auf der E-Gitarre können. Und hat halt damit angefangen. Und hat auch unfassbar schnell Erfolge gehabt und auch geübt wie ein Schwein, vermute ich mal. Und Andy Wood ist für mich auch jetzt, hat auch ein paar Alben rausgebracht, für mich halt extrem vielseitig, auch extrem unique. Mhm. Also ich finde, man hört ihn auch super raus. Sehr eigenständig, hat natürlich sehr viel Brent Mason zum Beispiel, solche Sachen gespielt und geübt und das hört man halt auch gut. Und was mir bei ihm gefällt, ist einmal diese Überblendung zwischen Technik, Gefühl, Ausdruck und auch die Instrumentalstücke, die er macht, die haben immer schönen Tiefgang. Ne? Das ist dann auch wie so eine Geschichte. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so, ich mache jetzt ein Gitarrenalbum und da spiele ich ein paar Solis drüber, sondern das sind echte Songs. Mit seinem letzten Werk, was er rausgebracht hat, Truth and the Lie, meine ich, heißt das. Da hat er zwei Seiten. Einmal eine akustische Seite, wo er tatsächlich nur Akustik und mit der Mandoline spielt, die Songs. Und auf der anderen Seite halt das volle Brett. Ne? Mhm. Man hört in seinem Einfluss, hört man auch Eric Johnson zum Beispiel. Ist auch ein riesen Eric Johnson-Fan. Kann ihn auch super gut imitieren. Nicht, dass das jetzt wichtig, nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber einfach nur so, um zu zeigen, okay, der weiß, was er tut und er kann das halt super in Szene setzen und vor allen Dingen ist auch ein super charismatischer Typ. Mhm. Super geiler Typ. Der macht auch immer, ich glaube, jede Woche macht er so Livestreams von Wadami oder so. Das ist irgend so eine Looper-Geschichte. Und wenn ihr da mal Zeit habt, guckt euch das mal an, weil ich finde, das macht ihn auch aus, allein wie er mit den Leuten kommuniziert und der nimmt sich die Gitarre und spielt einfach. Und aber er spielt so gut im Kontext, ist nicht einfach nur irgendwelche Licks oder irgendwelche Sachen, sondern harmonisiert mal eben irgendein bekanntes Rockstück oder spielt eine schöne Chordmelodie daraus und bastelt dann immer schön rum. Und also ist auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung. Bist du ja wahrscheinlich auch schon drauf gestoßen, auf Andy Wood, denke ich.
Ja, natürlich. ich bin in der WhatsApp-Gruppe mit dem Bassisten von seiner Band.
Ah, mit dem Ben Eller,
Ben Eller, genau. Ben Eller ist ja der YouTuber, sehr geiler YouTube-Pädagoge und die spielen ja zusammen so eine 80s-Coverband auch.
Ja,
so eine
80s
Tribute-Band.
Richtig.
Skank richtig. Irgendwas heißt.
Skankbanger.
Skankbanger, genau.
Skankbanger,
wo die sich wirklich die Perücken auf den Kopf ziehen und die Latexhosen anziehen und alles und richtig das 80s-Feeling auf die Bühne bringen. So ein bisschen klischeehaft, aber sehr geil. Aber der spielt auch in seiner richtigen Band zusammen Bass, was ich sehr, sehr lustig finde. Also sie scheinen wohl auch irgendwie seit Kindheit
schon
Best Freunde Buddies, zu sein. Ja. Und wohl Ben Eller ja auch als Gitarrist bekannt ist, spielt er da halt Bass.
Also ja, genau. Auch cool. Warum auch nicht? Sind halt Buddies.
Ja, finde ich auch cool, da auch von Ben Eller auch zu sagen, ey, du genießt den Vordergrund.
Genau.
Ich muss mich da jetzt nicht irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Mach das ruhig.
Finde ich auch cool.
Und ich finde ja auch sehr, sehr sympathischer Dude. Das erste Mal auf ihn gestoßen bin ich damals 2012 beim Sure Jam von Martin Miller.
Der Sure Mega Jam.
Wo ich das nicht das erste Mal Andy Wood gehört habe, sondern auch das erste Mal Rick Graham und das erste Mal Tom Quayle gehört habe.
Stimmt,
und ich fand da schon, das ist ein sehr, sehr cooles Video, um diese verschiedenen Stile nämlich auch mal so ein bisschen wahrzunehmen, weil die so unterschiedlich sind. Martin spielt halt sehr präzise, sehr immer on point mit seinem, ich nenn's immer, das klingt immer böse, das, Martin, wenn du das hörst, das darfst du bloß nicht als böse sehen, aber ich nenn's immer so der lehrbuchhaft, immer sehr richtig, immer sehr on point, sehr präzise. Der Tom Quayle halt dort sehr fluent mit seinem Legato, was er da schon gezeigt hat. Der Rick Graham auch sehr bisschen mehr aus dem neoklassischen und traditionelleren Fusion auch kommen und so ein bisschen halt eben aus dem Metal-Bereich kommt. Und Andy Wood hat halt dort schon viel mehr auch dieses Blues-Feeling auch noch drin. Der ist so der den Rotz in diesen Jam mit reinbringt, wo die Lines auch nicht 100% perfekt sind, so jetzt verglichen
zu dem anderen. Ist mehr im Flow, So nach dem Motto, Backing Track, komm, dritter Take, passt.
Genau. Das finde ich schon sehr cool. Und ist auch nach wie vor, glaube ich, der Einzige, der bei Sur geblieben ist.
Ja, stimmt.
Mittlerweile sind alle von dem
Der wird auch da gut supported, ne? Das ist seine eigene Telecaster, seine Pickups und ein Pedal, Kompressor und Genau. Der wird da sehr, sehr gut gefördert. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen, das darf man ja auch nie vergessen. Ich meine, die leben im gleichen Land, Suhr, Andy Wood. Da ist eine andere Connection vielleicht auch einfach da. Ne? Die sind wahrscheinlich nicht so weit auseinander, dann trifft man sich mal oder tauscht sich aus. Oder die sind irgendwie um drei Ecken bekannt oder keine Ahnung.
Das kann sein. Das ist persönlicher Kontakt macht mit so Companies so viel Sinn.
Absolut.
Und manchmal ist das halt so. Ich meine, wir kennen es mit Kiesel. Kiesel hat diese American First Einstellung, dass die amerikanische Artists zuerst präferieren, wenn es um den Support gibt. Ich meine, das machen halt manche Companies. So ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Was auch noch interessant ist, was ich noch kurz erwähnen wollte, der veranstaltet auch seit letztem oder vorletzten Jahr so ein Woodshed. Das ist so ein Festival, wo halt zig Größen, ich glaube, dieses Jahr ist Eric Johnson mit dabei, davor war mal Bonamassa dabei und unfassbare Leute dabei und dann machen die halt so Clinics und Konzerte. Und das finde ich halt geil und das hat er halt auf die Beine gestellt. Ne? Das
er hat da eine große Connection zu den großen Leuten. Ist in der Szene schon sehr respektiert und anerkannt und spielt halt auch viel live. Also in Amerika läuft es gut. Ich glaube, so in der Country-Szene hat er sich da schon so auf den Namen gemacht. Gibt auch sehr coole Troy Grady-Videos. Ich glaube, das hat ihn damals auch sehr gepusht, weil Troy damals sehr, sehr viel mit ihm gemacht hatte, vor allem dieser Vergleich zwischen Gitarre und Mandoline, weil er auch ihn da mal gefilmt hat, wie er Mandoline spielt, was sehr cool zu sehen ist. Und da gibt es dieses berühmte Video, wo er, glaube ich, Akustikgitarre spielt und dann eine halbe Stunde später Mandoline, ohne Metronom, ohne Klick und es ist halt 1:1, kannst du es übereinander liegen und es ist dasselbe Timing, dasselbe Tempo. Da ging es um den inneren Puls. Das ist sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr
verblüffend. Das ist echt krass.
Ja, und das finde ich sehr, sehr cool. Also, Andy Wood auch,
ja. Unbedingt auschecken. Das ist Pflichtprogramm eines jeden Gitarristen.
Gut, Pflichtprogramm von meiner Seite aus, was man auschecken sollte, vor allem, wenn man mehr dem Metal affin ist, ist ein junger Gitarrist, 30 Jahre, Baujahr 92, namens Brandon Ellis. Hauptsächlich bekannt zu spielt seit 2016 in der Band The Black Dahlia Murder, wobei er da meines Erachtens gar nicht so sehr sein komplettes Potenzial zeigen kann, was eigentlich in ihm steckt. Denn auch hier ist die wichtigste Source, die wichtigste Quelle seines Schaffens Instagram und YouTube. Auch wenn er, wie gesagt, viel tourt, viel live spielt, Alben aufnimmt mit Black Dahlia Murder, aber in Black Dahlia Murder in der Band hat er immer so sehr kurze Soli, wo ich mir denke, Junge, mach doch mal noch 8 Takte mehr. Das ist so geil, was
also du hier machst,
aber es hört zu früh auf. Ja, es ist wirklich, sind nur so 8 Takte oder irgendwie mal, also es sind sehr verhältnismäßig sehr kurze Soli. Was seinen Stil sehr prägt, ist so, dass er so der moderne Marty Friedman ist. So der Marty Friedman Next Level. Vom Phrasing und vom der Note Choices her hört man sehr stark, okay, Friedman. Er hat ein sehr krasses Friedman Vibrato, so sehr weit, sehr extrem weit, benutzt, denke ich, auch dadurch dünnere Saiten, würde ich jetzt mal assumen, weil kann ich nicht belegen, aber um so weite Vibrati zu machen, das kriegst du nicht mit 13er Saiten, glaube ich, hin.
Wahrscheinlich nicht, ohne dass der Hals bricht.
Ja.
Oder die Finger.
Ja, eins von beiden. Mal sehen, was zuerst aufgibt.
Nachgibt.
aber auch eben von den Note Choices so sehr dieses japanisch-asiatisch inspirierte in Quotes. Ja, das waren so Begriffe, die ich eigentlich eher weniger
verwende. War nur Spaß, ich weiß das doch.
Aber viel Pentatonik mit der kleinen Sechste, solche Geschichten, was viel cooler ist als Hiramoshi-Scale. Nein, also viel solche Sachen, Arpeggios mit der kleinen Sechste drin, coole Sequenzen, sehr coole Melodien innerhalb von eben diesen Shred-Sequenzen. Technisch nicht der ultra krass präziseste, aber er spielt sehr im Flow. Und da lohnt es sich, die Improvisation von ihm anzugucken. Ja, sehr viele von seinen Posts und Videos sind Kamera an und irgendwie gefühlt, der auch, wie du es gerade mit Andy Wood gesagt hast, der zweite oder dritte Take. So, und auch relativ frei improvisiert. Das ist eine Kunstform, die mir noch sehr schwer fällt, vor allem wenn die Kamera dann mal an ist. Wenn die Kamera aus ist, läuft irgendwie alles super geil. Wenn die Kamera
ist
an
immer
ist,
so,
du
ne?
kennst das Problem, dann läuft es irgendwie nicht mehr so geil. Hat auch eine, also da merkt man auch wieder den Friedman-Touch, spielt eine Jackson Kelly, was ja so die Friedman-Gitarre überhaupt war in den 80er, spät 80er, Anfang 90er. Und ja, auch dort natürlich sehr 80s-Vibe von den Gitarren, die er hat. Er hat zwar auch mittlerweile sein eigenes Signature, aber hat ein großes Spektrum an wirklich sehr coolen 80s-Vintage-Gitarren, die er auch in seinen Videos gut zeigt. Also da, gerade wenn man so mal ein bisschen neue Arpeggios hören möchte, im Metal-Bereich mit einem interessanten Phrasing, da kann man das auf alle Fälle gerne mal auschecken. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal habe ich auch mal ein Video gemacht über ihn. Ich hatte mal kurzzeitig eine Reihe auf meinem YouTube-Kanal, die nennt sich The Shred ABC, wo ich mir quasi eben solche unbekannteren Künstler mal zur Brust nehme und mal ausführlich ein längeres Video über diese Person mache. Und dort in dem Video rede ich auch noch genauer über seine Herkunft, was er so, wo er vorher gespielt hat, was er sonst noch so alles für Gear benutzt. Also das ist nochmal eine Detailanalyse von dem von Brandon Ellis. Und da, das kann ich nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen einen modernen Touch haben möchte in diesem, ja, ursprünglich aus dem spät-80er Shred-Bereich kommenden Friedman-esken-Style. Also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Aber auch dort mein Empfehlungstipp, mehr die Instagram-Videos und die YouTube-Videos. Weil Black Dahlia Murder ist Musik, die nicht jedem gefällt, denke ich mal. Das ist schon sehr extremer Death-Metal. Ich finde es ganz geil, aber finde dort, wie gesagt, dass seine Soli leider immer etwas zu kurz kommen. So.
Schade.
Deine Nummer 2. Vielleicht
ändert sich das ja noch.
Nummer 2? Ja, vielleicht mal gucken wir doch.
Nummer 2? Bist du bei deiner Nummer 2, oder? Nein, wir sind schon bei Nummer 3. 4 sind wir schon.
Warte, wen hat's? Nein, also ich habe jetzt von hinten angefangen. Wir hatten eine 5, dann eine 4, dann eine 3.
Ach so, sorry.
Und jetzt kommt deine 2, beziehungsweise
ja, so natürlich. Ungesehen deine 4. Ja, natürlich. Oh je, ja, ja, klar. Falsch gerechnet. Guten Morgen,
früh,
Fabian. Morgen. Guten Morgen. Ja, meine nächste Nummer, ich hatte den Namen auch schon erwähnt, ist der liebe Matthäus Asato.
Mhm.
Ja? Ist ja so, sage ich mal, der ist bekannt geworden durch Instagram, würde ich mal so vorsichtig behaupten, zumindest populär.
Mhm.
Und ich finde aber trotzdem, man könnte noch sehr viel mehr, hier ist wieder Action bei mir, sehr viel mehr von ihm hören und sehen. Und er kommt aus Brasilien und ja, spielt unfassbare Chord Melody Arrangements und tierisch gut beim Improvisieren, geile No-Choice, Phrasing. Auch technisch ist er echt gut. Ne, also kann auch so diese typischen Sachen, jetzt vielleicht nicht so diese Pretucci-Sachen, aber er ist auch schon
sehr
flott unterwegs.
An der Glass Moon hat er, glaube ich, mal irgendwann gecovert.
Ah, okay.
Oder so. Also der hat auch mal.
Ja, der kann das definitiv, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so sein Main-Style.
Genau.
Aber er ist sehr versatil, ne? Sehr versatile, wie man so schön sagt. Versatil. Ja, und auch er bekommt Lobeshymnen von allen. Ne? Also jeder, der den Namen Matthäus Asato nennt, sagt man sofort, oh mein Gott, ne? So unfassbar. Rick Beato. Oder bei dem war er auch schon mal, John Mayer sagt das. Er hat auch mal mit Bruno Mars gespielt zum Beispiel und lange mit Tori Kelly und Jesse J. Sind, glaube ich, jetzt hier nicht so mega bekannt, ne, in Deutschland.
Ja, er ist sehr bekannt, glaube ich, als so
Sideman, ne, also Session-Player.
Der Session-Player für aber die wirklich großen Leute.
Ja, die richtig großen. Das ist
die richtig großen Leute. Weswegen er sich das ja auch mal erlauben konnte, mal Social Media komplett sein zu lassen.
Oder? Ja, glaub, genau, der hat ja so ein Burnout quasi, wenn man das so nennen darf, ne, bekommen dadurch, dass er halt immer wieder. Ja, als wenn das so habe ich es verstanden, wie so ein Pflichtgefühl. Man muss immer ständig was liefern und obwohl man jetzt gar nicht so in der Stimmung ist, was zu machen. Und er hat dann auch teilweise dann die Gitarre echt monatelang nicht mehr angepackt, weil er total, ja, es war einfach alles zu viel, ne? Es wurde irgendwie zu viel und dann dieser Fame und ja, du musst halt immer liefern und dieser Druck, der dann entsteht. Ne? Du machst es gar nicht mehr aus Freude, sondern nur noch nach dem Motto, wo bleibt das nächste Matthäus Asato-Video? Ne?
Ja.
Und du selber als Künstler stehst da und hast eigentlich gar nichts mehr zu sagen und machst trotzdem und das ist dann halt ziemlich schwierig. Ne? Deswegen hat er da mal so einen Break genommen. Ist jetzt aber wieder dabei und an seinem Stil ist vielleicht auch noch wichtig, er spielt sehr viel Fingerstyle. Ist Sue Endorser, das ist vielleicht auch noch wichtig. Sehr coole Hybrid-Picking-Geschichten und auch gerne so Neo-Soul-Einflüsse, auch sehr viel mit Double-Stops und Dreiklängen und sowas.
Ich finde, er war so einer der ersten damals
von
Neo-Soul-Schiene, der das halt richtig ins Rollen gebracht hat. Also viele Beziehungsweise man kann sagen, es gab eine Zeit vor Matteo Asato und es gab eine Zeit nach Matteo Asato, was das Neo Soul Playing angeht. Weil ganz viele Leute danach halt die Licks von ihm kopiert und übernommen haben, etc. Gerade so 2017, 2018 rum, das war so eine Höchstphase. Ja.
Absolut. Ja, ja, würde ich auch sagen. Und definitiv unbedingt anhören. Ich meine, viele werden es schon gesehen haben, irgendwie, denke ich mal, bei Instagram, wenn die da unterwegs sind. Ist jetzt nicht mehr super unbekannt, aber ich finde trotzdem, dass man ihn noch mehr supporten könnte.
Generell. Mhm. Ja, vielleicht hat der eine oder andere noch nicht davon von ihm gehört.
Also ran an die Medien und auschecken.
Vielleicht Matteo Asato, ja. Auch sehr super sympathischer Typ.
Ja, absolut.
Sehr coolen, ruhigen Eindruck. Ja, sehr entspannter Dude.
Gibt es auch so ein, wie gesagt, von Rick Beato gibt es auch so ein Video, wo die da ein bisschen quatschen. Super interessant auch und auch emotional, weil er halt dann so darauf eingeht, warum das alles so gewesen ist, dass er diese Auszeit da gehabt hat. Und echt, kann ich nur sagen, bitte unbedingt auschecken.
Ey, ich muss da kurz mal eine Story reinschieben, die auch für unsere Zuhörer ist. Es ist ja alles öffentlich. Ich habe letztens so einen seltsamen YouTube-Kommentar bekommen, wo du jetzt gerade Rick Beato sagst.
Okay.
Alter Schäde. Und zwar unter meinem einstündigen Picking-Video, was ich vor einem Jahr rausgehauen habe, hat jemand geschrieben irgendwie, Rick is so dangerous, Rick is aggressiv, keine Ahnung was. Und in seinen Livestreams, in dem Kommentar hat der Kommentator geschrieben, in Livestreams sehe ich immer in seinen Augen, wie gewaltvoll Rick Beato ist. Und ich mache mir Sorgen um seine Familie. Der schlägt bestimmt seine Familie und seine Kinder und alles. Ja, so, also, Junge, ja. Ich meine, ich mache ja aktuell auch, um mich um ein Projekt zu fokussieren, mal 6 Wochen YouTube-Pause und lade nichts hoch. Aber da dachte ich mir auch so, boah, Alter. Diese Social-Media-Welt ist so merkwürdig.
Ja,
Ach, Junge, übertreibt er nicht. Ey, dass der da geschrieben hat, das war ganz merkwürdig. Krass. Vor allem, also er redet über Rick Beato. Ich habe Rick Beato in diesem Video, glaube ich, kein einziges Mal erwähnt. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so, hä?
Wer weiß, was der für Substanzen zu sich genommen hat.
Die will ich auch. Yeah. Oh, nee, komisch. Aber ja, Bullshit-Talk natürlich irgendwie. Ach, die Leute. Komische Leute da draußen, Social Media. Ja, ja, das ist die wunderbare Welt der Anonymität, was man sich da dann alles erlauben kann.
Schlimm.
Wir kennen es. Wir kennen es so gut, auch hier in dem Podcast.
ja, allerdings.
Ja gut, springen wir doch mal von einem Matteo zum nächsten Matteo.
Ah.
Und ich habe nämlich als nächstes Matteo Mancuso.
Oh ja, oh ja.
Kein Brasilianer, sondern ein Italiener oder ein Sizilianer.
Italiano.
Geboren im Jahre 96, also auch noch ein relativ junger Typ. Schlimm. Supergeiler Fusion, supergeiler Shred-Player, super, auch sehr technisch. Ich will noch nicht zu viel verraten, was ihn so besonders macht. Fabian weiß schon Bescheid.
Ja.
Geiler Ton, geiler Sound, super interessante Lines. Ja, könnte man jetzt zu einigen Gitarristen hier sagen. Bei ihm ist halt echt das, was The Cherry on Top, was es echt nochmal noch einen Ticken krasser macht, ist, der spielt halt alles nur mit Fingern.
Unfassbar.
Der spielt Picking Lines, Paul Gilbert-eske Picking Lines, auf einem extrem hohen Tempo, alles nur mit Fingerstyle. Also, wow, das ist der Hammer, seine rechte Hand sich zuzugucken. Das ist so individuell. Boah, sowas habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen, auf dem hohen Niveau. Er ist mit klassischer Gitarre aufgewachsen, daher kommt es wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich sich damals dann gedacht, ich nehme jetzt die E-Gitarre in die Hand, aber ich habe keinen Bock auf Plektrum, ich versuche es mit Fingern und hat dadurch halt in seinen sehr jungen Jahren sich sehr krass seinen Stil aufgebaut und kann halt damit so sauber und so präzise spielen. Ich meine, man versucht das ja selber auch immer mal wieder so mit Fingerstyle etc.
Oder besonders, wenn man ein Video von ihm gesehen hat.
Ja, genau. Oder mal in der Improvisation, dass man nur mit den Fingern spielt und so. Und dann merkt man sehr schnell, es ist sauschwer abzudämpfen, weil du ja nicht die ganze Zeit.
Besonders, wenn Handball du dann noch Wechselschlag spielst. Wenn du jetzt mit einem Finger spielst oder so, das geht gut. Aber wenn du schnell spielen willst, ist es.
So schnell mit dem Wechselschlag, mit der Kombination aus Zeigefinger und Mittelfinger, den Daumen auch immer noch wieder hier und da dabei. Also der Einzige, der so ein bisschen an der Stilistik ähnlich ist, aber es nicht ganz so krass auf die Spitze getrieben hat, wie er war, André Nieri.
Ja, den hatte ich sogar auch mit auf der Liste, aber war mir nicht ganz sicher. Deswegen habe ich ihn noch weiter runtergeschoben. Aber
der auch halt tierisch. Mit seinem Fingerstyle ja auch sehr geile Arpeggios reinmacht. Aber er macht das halt den Fingerstyle wirklich nur dann, wenn die Arpeggios reinkommen. Und da macht er ja mehr auch wie so ein Gesweepe mit den Fingern, dass er halt Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger so hintereinander benutzt. Und Matteo Mancuso macht halt alles mit schön mit Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, so. Das ist super, super faszinierend. Aber es ist eben nicht nur die Technik. Mhm. Er ist auch sehr musikalisch. Das, finde ich, ist sehr wichtig und kommt noch mit dazu, dass nicht nur die Technik, dass das nicht nur ein Aushängeschild ist, sondern dass noch mehr dahinter steckt.
Ja, auch das Timing.
Dass Inhalte dahinter stecken und Substanz dahinter steckt. Das finde ich in seinem Spiel sehr wichtig und sehr geil. Er hat auch eine Fusion Band. Er wird auch dieses Jahr ein neues Album rausbringen, auf das ich mich sehr freue. Er hatte auch schon eine Single zu rausgebracht vor kurzem. Das Album wird heißen The Journey. Es sieht auch wenn man mal das Cover sieht, das sieht so richtig 70er Jahre Fusion Jazz aus. So eine Fantasiewelt gezeichnet mit sehr hellen Farben, sehr romantisch irgendwo. Also die Single, die klingt auch sehr 70s Jazz. Geil. Also wenn ihr Fans seid von dieser Mischung aus Pop und Jazz, wie es vor der Fusion, wie es damals in den 70ern gab, wie heißt der, der Herr, der damals mit Chunky, wie komme ich jetzt nicht auf den Namen, der damals die indische Jazzgitarre in den 70ern.
Ja.
Oh, sag mal, John McLaughlin. So in diesem Stil ist das sehr. Geil. Und wird auch sehr gelobt von den großen Gitarristen da draußen. Steve Vai ist großer Fan von ihm. Wird von Yamaha supported. Es gibt, so wie auch bei Josh Smith, das haben wir gar nicht gesagt, und auch bei Matteo Asato, glaube ich, auch, gibt es halt auch natürlich Jamtrack Central Kurses.
Ja, genau, richtig, stimmt. Von Andy Wood auch.
Genau. Stimmt. Das ist so lustig. Ja, alle Modernen befinden sich auf irgendwann
mal
auf
der zentrale Punkt von JTC.
Wo ich mir immer denke, Leute, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, macht das nicht, die nehmen 50% von allen Einkommen. Das kriegt ihr alleine, kriegt ihr viel mehr Geld daraus, ihr großen Buben. Aber ja, zu finden als auf JTC. Und das lohnt sich auf alle Fälle mal anzugucken. Also auch, wie gesagt, wenn man das ist zum Beispiel so etwas, wo ich auch sage, ich habe mal ein Solo mir angeschaut von ihm, weil der liebe Levi Clay, der ja viel auf seinem YouTube-Kanal, unser guter Freund Levi Clay, so kleine Transcriptions immer postet von so Soli. Der hat auch mal ein paar von Matteo Mancuso gemacht und ich habe mir die angeschaut wegen den Legato-Linien, die da drin waren. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, mit dem Fingerstyle, das lohnt sich für mich nicht jetzt irgendwie drauf zu schaffen. So. Ja. Das würde ich mal machen, wenn ich im Knast sitze, wenn ich irgendwie 10 Jahre Knast bekommen habe, wo ich im Knast dann meine Ruhe habe.
Wenn die Peking-Polizei kommt.
Wenn die Peking-Polizei mal wieder kommt oder Jazz-Polizei, dann würde ich mal anfangen, sowas zu lernen und zu üben. Aber aktuell bin ich noch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Nein, danke.
Ich hab auch mal so ein paar Videos bearbeitet für den Wolfgang Kehle, der macht ja auch so Transkriptionen für Gitarre und Bass. Hat man ja auch schon mal im Interview. Und da habe ich auch mal so ein paar Noten unter die Videos gesetzt und war dann auch immer äußerst erstaunt, mir das anzuhören.
Ja, es ist einfach ein super inspirierender, super cooler Typ, von dem, was er spielt. Vor allem seine linke Hand ist auch super, super flott und halt eben sehr interessante Linien drin. Also es ist nicht nur die rechte, es ist auch die linke Hand. Finde ich sehr cool. Kann man sich auschecken. Matteo Mancuso. M-A-N-C-U-S-O.
Yes.
Lohnt sich. Yes. Kommen wir zu deiner Nummer 1, bevor wir zu meiner Nummer 1.
Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht die Rangliste Nummer 1.
Dein Lieblingsgitarrist, der beste überhaupt. Ja. Es gibt keinen besseren als er. Ja. Hau raus.
Also von dem man jetzt noch nicht so viel weiß. Das ist schwierig, weil.
Warte.
Was los?
Darf ich versuchen, darauf zu kommen, wer das sein könnte?
Kommst du nicht drauf, garantiert nicht.
Komm ich nicht drauf?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Rate
dann
doch.
Dann rate doch.
Ja.
Weil du hast jetzt schon Josh Smith gesagt.
Ja, genau.
Das wusste ich, dass der in deiner Liste vorkommen wird, das dachte ich mir.
Ich habe eher einen genommen, der jetzt vielleicht nicht so mein absoluter Lieblingsgitarrist ist. Also, ich mag ihn schon sehr gerne, aber Jetzt vielleicht nicht so sehr wie Josh Smith und so weiter, ja, aber ich finde, ich mag ihn halt sehr, weil er so sehr charaktervoll ist. Ist Phil X.
Phil X.
Phil X, genau. Okay. Phil X von The Drags, der hat auch mal für Bon Jovi gespielt. Und was ich halt an dem so gerne mag, ist halt, er hat halt einen unfassbaren Ton und Sound, wenn er spielt. Ist auch ein tierischer Picker, solltest du dir auch mal geben. Macht zwar
ja, Messer, ich kenne Phil X, ja, geil, genau. Natürlich.
Super geil, sehr ausdrucksstark, auch ein tierischer Sänger noch dazu. Ja. Und halt immer äußerst musikalisch. Und ich bin, glaube ich, damals tatsächlich drauf gekommen, weil mein Vater hatte mich eingeladen, zum Bon Jovi-Konzert zu gehen. Und da habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße. Ja, nee, habe ich mir nicht gedacht. Weil für mich war Bon Jovi mit Richie Sambora und ja, die neuen Sachen von Bon Jovi sind halt einfach nicht geil. Egal, aber ich war bei dem Konzert.
Oh, und warte, kurze Frage. Ja. Ich habe mal gehört von einem Freund von mir, dass die 90er-Jahre Bon Jovi-Sachen tatsächlich ziemlich geil sein
sollen. Ja, die ja. Aber nicht, nee, nicht die 90er, sondern die neuen Sachen, die ab 2000.
Ja, ja, nee, nee, das, ja, ja, genau. Ich weiß.
Doch, aber klar.
Also, da würdest du auch sagen,
ja, 90er. Definitiv. Ja, bin ich auch Fan. Bin ich mit aufgewachsen. Ich war zwar mehr der Guns N' Roses-Fan. Die waren immer so ein bisschen debattiert, die beiden. Aber trotzdem mochte ich die Sachen, gerade die Klassiker halt. Und hab mir das Konzert dann reingezogen. Und ja, Jon Bon Jovis Vocal Performance war halt Jon Bon Jovi in die Jahre gekommen. Ist aber auch okay, mein Gott, so ist es halt. Aber Phil X hat ordentlich abgeliefert. Ne? Und halt ein super geiler Spieler. Und dann habe ich gedacht, okay, zieh ich mir den mal ein bisschen rein bei YouTube. Und er hat auch immer so Licks gepostet, Demos gemacht. Und dann hat er seine eigene Band, Phil X and the Drags. Mhm. Und ja, ich mag das, weil er so einen sehr erdigen Stil hat, unheimlich bluesig, gefällt mir einfach. So ein richtig geiler Rockgitarrist, so würde ich es einfach sagen. Ne?
Ja,
dreckig und dirty and raw. Und aber auch technisch, weil der spielt auch, Bouzouki ist halt ein Grieche, ne? Der ist damit aufgewachsen und manchmal spielt er so verrückte Sachen dann.
Ach cool, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Ach,
oder macht geile Medleys auch, spielt dann irgendwas und dann in der Live performt, mischt dann irgendwelche Sachen Back in Black mit Stairway to Heaven und singt dann die Zeile davon und das ist total witzig. Geil. Super geil und unterhaltsam auch. Cooler Dude auf jeden Fall. Sehr sympathisch.
Ich hatte ihn damals Anfang der 2010er noch mehr auf dem Schirm gehabt. Da habe ich ihn irgendwie schon entdeckt gehabt, weil er halt auch als Persönlichkeit halt sehr extrovertiert und sehr krasse, also sehr interessante Persönlichkeit bestimmt auch ist. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber ich habe Videos von ihm gesehen. Ich glaube Demo-Videos von irgendwelchen Gitarrenfirmen. Das haben ja damals viele irgendwie haben ja damit angefangen, für den YouTube-Kanal sowas zu machen. Und da war ich von seinem Spiel schon sehr beeindruckt, von dem, was er da rausgehauen hat. Und dann hat er immer mehr eine größere YouTube-Präsenz bekommen und dann, klar, natürlich bei Bon Jovi eingestiegen, nachdem Richie Sambora, ich weiß noch, wie das damals mit ihm war, Richie Sambora wollte mehr Geld haben und wurde dann gefeuert. Ja, ging ja auch ein bisschen an der
Flasche, glaube ich, ne?
Und dann ist der Phil X eingestiegen. Genau. War auch nicht schlecht, cool. Ah ja, Bon Jovi. It's my life.
Ja, genau, da fing es an, schlecht zu werden.
I don't wanna live. Das ist ein Song meiner Jugend.
Ja, gut.
Da war ich, schau mal, da war ich so 10, als der rauskam gut, und das lief die ganze Zeit. Wow, wow.
Wow, wow, wow.
Wow, wow. Geiler Song.
Ja. Geil, top.
Ich fand das Video ist auch so richtig 2000er mit dem Jungen, total, der unbedingt aufs Bon Jovi-Konzert will und dann über die Autos springt und alles. Ach, geil, die 2000er. Nee, und ja, dann gibt's noch ganz mal ein geiles Rick Beato-Video. War das?
War
Rick Beato.
Ja, ja.
Wo auch Rick Beato mal hingegangen ist und gesagt hat, ey, er nimmt mal verschiedene Künstler und lässt die ein eigenes Solo über Stairway to Heaven zu spielen.
Oh ja.
Was, ich finde sowas sau schwer. Ich habe das mal mit Metallica versucht, dass ich mal eigene Soli über oder andere Interpretation über diese bekannten Soli spielen. Das ist so schwer, weil du dir denkst, ey, das klingt nicht richtig.
Genau, aber du hast das andere so im Ohr, ne? Das ist echt schwer.
Ja, und auch dort war tatsächlich das Phänomen, dass vieles nicht richtig klang, aber das von Phil X war wenigstens sehr, 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 sehr geil, was er da geliefert hat.
Genau.
Wo ich dort echt ein bisschen enttäuscht war in dem Video, war Eric Johnson.
Ja.
Eric Johnson hat da ganz merkwürdig gespielt, aber vielleicht war es auch für Eric Johnson so, ach, wer ist denn dieser Rick Beato?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war für den so ein, ach komm, ich mach mal einen Take, fertig, und hat da einmal
gespielt. Ja, genau. Ne? Einmal und dann gut.
Oder wie Eric Johnson sagen, oh, spontaneous. Oh, batteries and pedal.
aber sehr interessantes Video, kann man sich auch aufchecken. Und Phil X, klar, der hat eine große YouTube-Präsenz, der sollte man mal über den Weg gelaufen sein.
Aber ich muss sagen, es fiel mir echt schwer, jetzt dann Phil X zu wählen. Ich hätte jetzt auch gerne noch Tom Quayle genommen. Ich hätte so viel gerne andere auch noch genommen. Aber wir können ja zum Schluss, können wir einfach noch ein paar Name-Dropping betreiben.
Ne? Ja, genau. Oh Gott, da würde ich
schon. Oder Martin Folge, hätte ich auch gerne genommen. Aber Martin hat mir schon so oft, dass ich mir gedacht habe, den kennt doch jeder jetzt.
Ey, du, wir sind
der ist doch schon reich und berühmt.
Wir sind der inoffizielle Martin-Miller-Fan-Club.
Ja, eben, ja.
Genau. oder als so ein Fabian Rachzack könnte man ja auch noch
mal nehmen können, klar. Ja, aber ist ja nicht der Zweck.
Als wir gesagt haben, dass wir die Folge machen, haben wir erstmal drüber nachgedacht, dass wir dann halt nur fünfmal uns selber nehmen. Meine Nummer eins und der letzte für diesen Talk hier ist jemand, dessen Künstler, hatte wieder ein Künstlername. Das kommt wahrscheinlich daher, weil die Leute halt hauptsächlich auf Instagram und so aktiv sind. Er heißt Sebasticide.
Okay.
Er heißt eigentlich Sebastian. Ist Australier. Und das Coole bei ihm ist, er hat nichts mit Solo-Gitarre am Hut.
Och.
Er ist kein Solo-Gitarrist.
Das wundert mich jetzt aber.
Kein Solo bei ihm. Aber der Typ ist die nächste Generation an Riffs.
Oh, okay.
Weil das ist sein Main-Fokus von seinem Instagram-Kanal und von seinem Schaffen sind Riffs.
Geil.
Und der bringt Riffs wirklich aufs nächste Level. Experimentiert mit interessanten Flamenco-Techniken, mit diesen Rasquedos in Metal-Riffs. Natürlich, die Riffs sind alle sehr modern Metal-basiert. Auf 7-Seite auch, also so ein bisschen gentiger. Aber sehr coole Ideen rein, sehr coole Lines rein, sehr coole Riffs rein. Ey, wenn ich Millionär wäre und ich würde eine Band gründen. Ich würde den als Rhythmus- und als Riffgitarristen anheuern.
Geil.
Ich würde dem alles Geld der Welt in den Arsch schieben und sagen, flieg nach Deutschland, mach mit mir hier eine Band.
Geil.
Ich will mit deinen Riffs Musik machen. Also der ist auch aktuell, was Riffs angeht, eine große Inspiration für mich, weil der halt echt viele neue, moderne Elemente in den Bereich reinbringt, der oft vergessen wird, der leider oft und schnell vergessen wird.
Das ist das ja, ne? Auch generell, wo du jetzt sagst, Riffs, das freut mich total, das auch zu hören, weil wie wir Gitarristen halt sind, die meiste Zeit beim Üben verbringen wir irgendwelchen Solo-Kram. Und was was uns ja auch Spaß macht. Wir sind halt so bekloppt, ne? Aber jetzt mal wirklich, dass man sagt, okay, ich übe jetzt mal Riffs oder so, das hörst du fast niemanden sagen, ne?
Ja.
Niemanden.
Und der hat halt echt sich hingehockt und hat gesagt, okay, er macht halt viel mit Riffs und viel mit interessanten Akkorden in den Riffs drin, interessanten Phrasing-Sachen, Slides mit der rechten Hand, Rhythmik super interessant, sehr perkussiv auch die rechte Hand. Also super, super geil. Natürlich kommt aus so einer Generation wie ein Ichika Nito und dann Manuel Garda Fernandez und Tim Henson, die auch schon damals mehr und mehr riffbasiert waren. Aber er, bei ihm, so sehr ich die anderen auch mag, aber bei ihm catchen mich die Riffs noch deutlich mehr. So, die sind noch ein bisschen grooviger, der ist immer der Kopf mit am Mitbewegen, da ist nicht... Manchmal ist bei den Leuten, die ich gerade aufgezählt habe, ist manchmal so ein bisschen der Bullshit-Faktor von Dingen, wo ich mir denke, boah, das hätte man jetzt auch weglassen können, das Riff oder die Line oder die Sache, ist hier absolut gar nicht da. So. Also jedes Riff ist on point, jedes Riff ist gerade cool, krass cool. Er hat auch schon Singles auf Spotify rausgehauen und meine Katze werfen irgendwas um. Die sind eh hungrig, die sind gerade sehr, sehr laut. Er hat auch schon Songs rausgebracht, Riffs rausgebracht. Da hoffe ich, dass noch mehr kommt an geilen Songs von ihm oder wirklich mal ein Album, wo er aus diesen Riff-Ideen, weil es sind halt alles bis jetzt auch ganz viel, so wie ähnliches Problem wie beim Baxty oder auch bei Leuten wie Steven Taranto etc. Das sind halt alles Instagram-Clips. Die sind halt alle relativ kurz. Da kann man mal drüber diskutieren, ob es jetzt wirklich Songs sind oder nicht. Da finde ich, hatte ich hier im Podcast mal, was diese Sache angeht, diese Kürze an Instagram-Videos und YouTube-Videos, hatte ich hier im Podcast mal ein sehr erhellendes Erlebnis, als wir damals David Levy im Podcast hatten vor zwei Jahren,
stimmt.
Wenn du dich erinnerst,
ja.
Wo wir zwar dort über Verträge etc. gesprochen haben, solche Sachen, aber der Weg, irgendwie kamen wir da drauf und er hat dann damals gesagt, naja, ich meine, in der Klassik gab es auch immer schon früher Stücke, die nur 1-2 Minuten lang gingen.
Ja.
Das ist absolut berechtigt. Ein Stück muss nicht immer die 3-Minuten-Marke haben. Stücke können auch kurz und langsam sein, langsam nicht, aber kurz sein. Und das denke ich mir, ja, das stimmt. Das kann dennoch gleichwertige Musik sein wie ein 5-Minuten-Song.
Absolut, das ist ja nur das, was womit wir aufgewachsen sind. Ne?
Ja, genau.
Und die Generation, halt, die jetzt halt lebt, es ist halt halt alles super schnelllebig, egal was du machst. Generell im Leben finde ich das. Ne? Alles, egal. Ja. Facebook ist eh schon tot, aber nimm jetzt mal Instagram oder TikTok, ist alles schnell, zack, muss möglichst kompakt und kurz sein. Erschreckend zugleich, aber das ist halt der Wandel auch der Zeit.
Ja.
Und viele gehen diesen Weg halt mit und machen dann vielleicht auch Stücke, die nur eine Minute gehen. Und ganz ehrlich, wenn das Stück eine Minute perfekt ist in dem Moment, das ist doch super.
Ja.
Passt doch.
Ich hoffe, dass er so ein bisschen versucht, vielleicht das Alte und das Neue zu verbinden. Das fände ich cool, dass man zwar diese kurzen Stücke hat, aber dennoch vielleicht das in einem Kontext von einem Album sieht oder so, weil das finde ich ja immer noch als Medium auch sehr schön, so ein ganzes Album, was halt eben da nicht nur aus, ich sag mal, kleinen Snippets besteht oder individuellen Singles, sondern halt so ein übergreifendes Thema hat. Das finde ich immer auch im Medley auch sehr schön bei, weil das bei den Alben früher
hätte ich halt nie immer gedacht, so war. Dass du sowas magst. Allein wegen Greenfield.
Ja, genau. Lange Stücke. Nee, aber Sebastiside ist sein Instagram-Name, also so wie Sebastian, Sebast und dann Iside hinten dran. Super cooler Typ. Ich weiß leider nicht, wie er richtig heißt. Wahrscheinlich Sebastian, aber ich würde gerne den Nachnamen herausfinden. Ich konnte es jetzt in meiner Recherche nicht machen. Ich bin aber in Kontakt mit ihm, weil er ist auch in dieser mysteriösen WhatsApp-Gruppe, von der ich schon erzählt habe, wo all mögliche YouTuber und Instagram-Leute drin sind. Und ich habe mal mit ihm geschrieben, weil ich ganz gerne mal ein Video über ihn machen möchte. Und werde mit dem auf alle Fälle mal irgendwie ein Interview oder so führen. Für meinen YouTube-Kanal. Gut.
Sehr gut.
Sehr schön.
Ja, nice.
Sehr schön. Da habt ihr auf alle Fälle jetzt 10 Underdog-Gitarristen, die es sich lohnt auszuchecken. Auch für jeden Stil was dabei. Es ist was für den Country-Mensch dabei, für den Jazz-Mensch, für den Blueser,
für
den Mettler, für alle was dabei. Klar, die Amigos-Fans kommen jetzt ein bisschen kurz in der heutigen Folge.
Haben wir noch Ricky King vergessen, verdammt.
So was bräuchte man eigentlich mal wieder, so ein moderner, neuer Ricky King.
Ja, geil, der hätte auf jeden Fall was.
So ein lustig. Schlagergitarrist. Ja. das wäre cool. Und ja, viel Spaß beim Herumstöbern, beim Herausfinden.
Ich dachte gerade schon, du sagst beim Herunterladen. Napster-Zeiten sind vorbei.
Gibt's alles auch irgendwie umsonst im Internet?
Kaufen, Leute, kauft.
Nee, und ja, danke fürs Supporten von diesem Podcast, danke für das Zuhören von dieser Folge heute, danke Fabian dir fürs Podcasten. Bitte seid doch so lieb, geht auf Instagram oder auf Spotify und gibt uns eine 5-Sterne-Review. Das hilft natürlich dem Podcast sehr, sich weiter zu verbreiten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder und viel Spaß beim Üben.
Viel Spaß, macht's gut.
Ciao, ciao.